Wer von euch hat jetzt am liebsten Mittagsschlaf? Ah, danke für eure Ehrlichkeit. Aber das ist schon ganz schön ins Programm, ne? Es ist noch nicht mal, wie spät haben wir es eigentlich? 14 Uhr, kurz nach, und die dritte Predigt schon. Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn du aus diesem Tag ein was mitnimmst, super. Ein was, wo du sagst, das nehme ich mit, das will ich umsetzen, da will ich mit Jesus dranbleiben. Vielleicht war bis jetzt noch nichts dabei, dann hast du noch eine Chance jetzt. Ich will über das reden, worüber wir gerade gesungen haben, dieses Lied. Oceans hat ja letztlich die biblische Geschichte zugrunde, wo der Petrus raus aufs Wasser geht, weil Jesus dort auf diesem See Genezareth rumgelaufen ist. Ein Pfarrer aus Sachsen, der war mit einer Gruppe von Jugendlichen in Israel, die haben sich viele Orte angeguckt, die man halt so aus der Bibel kennt. Jerusalem, Bethlehem und was es alles gibt. Und eines der Highlights von dieser ganzen Reise sollte sein, eine Bootsfahrt über diesen See Genezareth. Und dieser Jugendpfarrer, der ist halt dort an den Anlegesteg gegangen und erkundigte sich nach den Preisen für so eine Fahrt. Und die Preise, die waren schon sehr üppig. Und da hat der Pfarrer versucht zu verhandeln, aber es ging nichts nach vorn und zurück. Der Bootsmann blieb stur und hat gesagt, das ist halt der Preis. Und sein letztes Argument war, das ist schließlich der See, über den Jesus zu Fuß gegangen ist. Da sagt der Pfarrer, kein Wunder bei den Preisen. Und da möchte ich euch jetzt über dieses Letzte, über dieses Du nachdenken, ein bisschen über diese Begebenheit. Jesus hatte gerade eine Predigt gehalten vor 5000 Leuten oder 4000 oder noch mehr, wer weiß wie viel. Er hatte sie alle satt gemacht mit ein paar Brötchen und ein paar Fischen und es war dann plötzlich so viel, dass alle satt wurden. Und da sind die Leute natürlich ausgetickt. Wenn jemand dir Essen gibt, einfach so aus dem Zack, ja, den willst du doch zum nächsten Frühstück auch haben, dann musst du nicht zum Bäcker gehen und zum nächsten Mittagessen. Und ich weiß nicht, vielleicht waren die Jünger auch so drauf und dran, dass sie nicht mehr wussten, wohin und vorne ist, denn es steht in der Bibel, dass in der Situation, dass die vielen Leute, die wollten, dass Jesus jetzt König wird, ne? Mindestens Brötchenkönig. Und vielleicht haben sich die Jünger auch schon ausgemalt, ey, wenn Jesus jetzt König wird, dann werde ich werde, keine Ahnung, Vizekönig, ich werde Außenminister, Innenminister, ich werde Finanzminister und ich werde Verteidigungsminister, ich führe ein paar Kriege im Namen von Jesus und so. Vielleicht, keine Ahnung, ob es so war. Auf jeden Fall hat Jesus seine Jünger erstmal mit dem Boot über den See geschickt. Vielleicht, dass mal so ein Wind ein bisschen den Kopf wieder durchpustet, dass da alles wieder sauber wird oben drin. Die mussten übers Meer fahren, über den See Genezareth. Und Jesus ist erstmal beten gegangen auf dem Berg. Und die kamen gut vorwärts, diese 12 Freunde von Jesus, bis zur Mitte des Sees, der See Genezareth. Müssen ungefähr 5 Kilometer gewesen sein, die sie da gerudert sind. Und dann kommt halt der starke Wind, den es dort auf dem See manchmal gibt, habe ich mir sagen lassen. So stark, dass es halt ein Boot einfach mal umhaut und dass da Wellen sind, wo du auch mal schnell sterben kannst. Und es wurde dunkel, viele von euch werden die Geschichte kennen. Ne? Es wurde nachts um 1, nachts um 2. Die haben versucht, das Boot irgendwie so auf dem Wasser zu halten, dass sie nicht untergehen. Sie hatten Schiss. Keiner hatte mehr wahrscheinlich Kraft, irgendwas zu machen. Es wurde nachts um 3, um 4. Wer von euch wird seekrank? Wisst ihr? Das ist furchtbar, ne? Wenn du auf so einem Schiff bist. Meine Frau, manchmal fahren wir übers Mittelmeer und dann, meine Frau muss sich vorneweg mit Tabletten vollstopfen, damit sie das halbwegs erträgt. Dann liegt sie so halb im Delirium. Und ich schiebe mir eine Bratwurst nach der anderen rein. Fragt die Bedienung im Bordrestaurant, soll ich Ihnen das Essen servieren oder gleich ins Meer kippen? Kommt ja aufs selbe drauf raus, ne? Also wenn du weißt, was seekrank sein heißt, dann weißt du, wie es denen wahrscheinlich damals geht. Meine Mutter, wir sind immer nach Helgoland gefahren, ne? So die Ossis nach der Wende gleich mal auf der Nordsee und Helgoland. Und da war meine Mama seekrank und die sagte echt, ich dachte, ich sterbe. Ihr war es völlig egal, was mit uns Kindern passiert, weil sie wusste, ich sterbe jetzt nicht. Die war nur seekrank. Aber die Männer damals, die hatten einfach nur Angst, dass sie sterben. Und als diese Männer mit letzter Kraft in ihrem Boot da ihrem Lebensende entgegensehen und gegen die Wellen kämpfen, da lässt einer von ihnen einen gellenden Schrei hinaus in diese neblig-graue Morgendämmerung und schreit nochmal, ein Gespenst! Weißt du, als wenn das nicht schon genug wäre, dass du gleich untergehst, jetzt kommt auch noch ein Gespenst. Ich weiß nicht, was so deine Gespenster sind, die auf dich zukommen. Vielleicht hast du jetzt gerade Wochenende, denkst, boah, durchatmen. Was sind so die Gespenster in deinem Leben, die dich die dir Angst machen. Keine Ahnung, vielleicht das Gespenst, wo du sagst, am Montag geht es in die Schule, da ist das Gespenst schon wieder da. Was sind so die Gespenster in deinem Leben, die dir Angst machen? Bei manchen ist es vielleicht die Einsamkeit. Man kann sogar bei so einem großen Jugendtag ganz einsam sein. Du sitzt zwischendrin und denkst, keiner sieht, was hier drin los ist. Ein Gespenst meiner Frau, ihr merkt schon, ich erzähle gern von meiner Frau, ne? Aber ich frage die immer vorher, ob ich das erzählen darf. Meine Frau, die hat Medizin studiert. Und das ist ein relativ anstrengendes Studium. Will von euch jemand Medizin studieren mal? Ja, ja, ich kann dir Mut machen, super. Tolles Studium, aber schwer. Jedenfalls, für meine Frau war es echt schwer, weil du musst alles auswendig lernen. Jede Faser im Körper hat ja irgendeinen Namen. Und die Muskeln, die heißen die Fritz und Hannelores. Und die haben so lateinische Namen. Und das ist furchtbar. Also, und die hat monatelang gelernt, ne, und alles auswendig. Und morgens nach dem Frühstück sich hingesetzt, 8 bis 10 Stunden gelernt. Und dann ist irgendwann zu Bett gegangen. Und eines Tages, sie hatte wieder 7 bis 8 Stunden intensiv gelernt. Ich komme in unser Wohnzimmer rein, da saß er auf unserem ausklappbaren Sofa, umgeben von ihrem Ordnern, und weinte und sagte, Frank, ich schaffe das nie. Ich kann das nie. Ich brauche diese Prüfung gar nicht zu schreiben. Und wir haben uns dann hingesetzt und mit Jesus geredet. Das ist ja das Schöne als Christen, wir können mit Gott reden, ne? Der alles in der Hand hält. Wow. Und dann haben wir halt Jesus erzählt, was meiner Frau so Not macht, und dann ist was Schönes passiert. Gott antwortet halt im Gebet, ne? Also auf die Weise hat er damals in unser Herz hineingesprochen, dass er uns an Bibelverse erinnert hat, die wir mal gehört haben, in der Predigt oder mal gelesen haben, wo er sagt, ich sorge mich für dich. Ich habe dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Und all deinen Mangel will ich ausfüllen. Du vermagst alles durch Christus. Ne? Das sind alles Verse, ne? Und dann nach einiger Zeit ist meine Frau so neben mir aufgestanden. Ich gucke sie an, es waren immer noch ihre Augen ganz feucht, aber ihr Gesicht hat angefangen zu lächeln. Die sagt zu mir, Frank, warum bin ich denn eigentlich immer noch so dumm? Jesus ist doch da, ne? Hatten wir heute Morgen, allgegenwärtig. Ich muss doch das Studium nicht aus eigener Kraft schaffen. Also wenn Gott will, dass ich Ärztin werde, dann würde er mich durch die Prüfung auch durchbringen. Ist das logisch? Und wenn Gott nicht will, dass ich Ärztin werde, dann fliege ich doch lieber gleich bei der Prüfung durch. Dann kann ich nämlich gleich das Nächste machen, was er mir eigentlich aufs Herz legen wollte. Ist das auch logisch? Ja, ne? Das Problem meiner Frau war nicht die Prüfung. Das war nicht das Gespenst. Sie sagt zwar Prüfung, ne? Gespenst gesehen, aber mit Jesus hat sie gar nicht gerechnet. How to do? Rechnest du in deinem Alltag mit Jesus, dass er da ist? Oder siehst du nur Gespenster? Rechnest du mit Jesus da, wo du denkst, das ist eigentlich ein Gespenst? Weil das war damals bei den Leuten so, ne? Das war kein Gespenst, war Jesus. Jesus kam und sagt, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. How to do, über das, was ich jetzt reden will, hat ganz viel mit Gehorsam zu tun. Ich weiß, das Wort, das ist nicht so richtig, es klingt so negativ. Ich finde es gar nicht negativ. Gehorsam heißt einfach nur, Gott sagt was und ich setze das um. Gott sagt, fürchte dich nicht, und ich setze das um. Und sage, okay, dann fürchte ich mich halt nicht mehr. Das ist Gehorsam. Und er sagt, ja, sei getrost, ich bin's. Dieser Satz hat sich uns als Familie tief eingeprägt. Mein Vater, der lag auf dem OP-Tisch, er sollte am Tumor operiert werden, so im Rückenmark, kurz unterm Stammhirn. Und da wollten die halt so im Rückenmark rumschneiden. Die Ärzte, die wollten das nicht. Die hatten eigentlich gesagt, in 3 Monaten wird er sterben. In Zwickau, bei euch in der Heimat, Paracelsus-Klinik. Und da haben meine Eltern doch gesagt, bitte versuchen Sie es, wenn er stirbt, wir klagen euch nicht an. Und die Prognose der Ärzte war, dass er zu 90% wird er sterben, haben sie uns gesagt. Zu 10% haben sie Hoffnung, dass sie ihn querschnittsgelähmt rauskriegen. Ein Arzt hat noch vor der OP gesagt, wir sind chancenlos. Und die Ärzte, die hatten Angst vor der OP. Die Schwestern hatten Angst, weil die wussten, den Mann, den wir gerade hier reingeschoben haben, den schieben wir wahrscheinlich gleich ins Leichenkühlhaus. Und das macht keiner gerne. Und diese Ärzte und die Schwestern haben beide uns nach der OP berichtet, dass von diesem Mann auf diesem OP-Tisch ein Frieden ausging, der sich auf die ganzen Mitarbeiter dort gelegt hat, die Schwestern, die Ärzte. Ein Frieden, der diesen OP-Saal erfüllt hat, dass mein Vater dann noch, also die Maske so auf hatte, ne, so das Narkotikum heißt es so, keine Ahnung, Narkosemittel, eingeatmet, kurz vorher sagte noch schnell, und ich wünsche Ihnen Gottes Segen für die OP jetzt. Weißt du, mein Vater ist kein Held, so christlicher Held, der sagt, tschakka, da sterben wir halt mal. Das ist ein Mensch wie du und ich, der seine Familie lieb hat. Das war damals, er war gleich 44. Oder der wollte auch gerne noch ein bisschen mit seinem Sohn, seiner Frau und den anderen Kindern leben. Aber was hat ihn ruhig gemacht? Weißt du, an dem Morgen hatte mein Vater die Losung gelesen, so ein kleines blaues Büchlein, wo immer zwei Bibelverse drin sind. Viele Christen lesen das. Und dort stand genau dieser Satz von Jesus, den er seinen erschrockenen Freunden gesagt hat. Er hat gesagt, seid getrost, ich bin's. Und mein Vater hat das persönlich genommen. Der wusste, Jesus sagt mir, Reinhard, so heißt er, sei getrost, ich bin's, den du als erstes siehst, wenn du die Augen wieder aufmachst. Sei es im Himmel oder im Aufwachraum in der Klinik. Aber ich werde es sein, den du als erstes siehst. How to do. Das ist mein erster Punkt. Rechne mit Jesus in den Situationen, wo du sagst, wie ein Gespenst. Und das Zweite ist, du darfst das, was in der Bibel steht, wörtlich nehmen. Das ist nicht nur zu den Leuten damals gesagt. Das ist ja das Großartige an Gottes Wort. Das gilt dir jetzt. Fürchte dich nicht. Der Petrus damals, der hat das sehr wörtlich genommen. Jesus sagte, sei getrost, ich bin's. Da bin übermütig geworden, bin übergeschnappt, hat gleich gesagt, also Jesus, wenn du es wirklich bist, dann ruf mich raus aufs Wasser. Und dann hat Jesus halt gerufen, komm. Ich weiß nicht, wie es Petrus in dem Moment ging, vielleicht hat er den Kopf gegriffen und dachte, du Dussel, du hast nicht jetzt wieder reingeritten, jetzt musst du wirklich dort raus. Aber die Aufforderung von Jesus, die war deutlich. Und die war, komm her. Und das ist sein Ruf bis heute, auch heute zu diesem Jugendgottesdienst oder Jugendtag, der ruft zu dir, komm her zu mir, tritt heraus aus deiner Ablehnung, die du gegen mich vielleicht hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Mit Christen kann man viele schlechte Erfahrungen machen. Mit mir auch, leider. Aber ich bin dankbar, dass Jesus auch mich verändert, mehr und mehr. Und dich auch. Und wenn du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann tut mir das echt leid. Dann kann man nur sagen, vergib uns. Aber lass dich nicht davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Denn Jesus ruft, komm her. Tritt heraus aus deiner Ablehnung. Tritt heraus aus deiner Distanz, die du zwischen uns aufgebaut hast. Tritt heraus aus deiner Gleichgültigkeit. Tritt heraus aus deinen Zweifeln oder aus deiner Angst. Tritt heraus und komm her. Tritt heraus aus deinem Mitläufertum, dass du vielleicht Leuten oder deinen Eltern einfach mitläufst und Christ bist, weil deine Eltern Christen sind. Tritt heraus, ruft Jesus. Ich will direkt mit dir Kontakt. Ich will direkt mit dir Beziehung haben. Tritt heraus. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es so einen Punkt, wo du sagst heute, das ist wirklich für mich sowas wie eine Bootswand, über die ich nach diesem Jugendtag raustreten muss und ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Was ist die Bootswand, über die du als nächstes steigen musst? How to do? Was ist zu tun für dich nach diesem Jugendtag? Wenn du keine Antwort hast, frag Jesus. Jesus, was soll ich denn damit anfangen? Jetzt habe ich noch drei so eine Predigten angehört. Und jetzt? Hast du noch einen ganzen Tag vor? Jetzt ist noch ein cooles Programm heute. Ich muss dann leider los, ich hätte am liebsten den ganzen Tag noch mit euch verbracht. Kannst den ganzen Tag über Jesus noch fragen, was soll ich jetzt machen damit? Was ist die Bootswand, die vor mir liegt, über die ich jetzt drüber muss? Ich will. Und wenn du Jesus diese Bereitschaft gibst, sag Jesus, ich will wirklich mit dir Schritte gehen, dann sagt er, nichts lieber als das. Wir tun uns manchmal schwer, so eine Schritte zu gehen. Weißt du, es ist immer leicht, sich hinzusetzen, eine Predigt anzuhören. Und es ist wirklich dann die Herausforderung zu sagen, jetzt mache ich aber auch mal was. Ne? Wir haben ja richtig viel im Kopf. Wenn es ums Wissen ginge, wir Christen müssten alle mit so einem Kopf rumlaufen, was wir alles schon gehört haben, wie viele Bücher wir vielleicht gelesen haben. Ne? Aber die Frage ist doch immer nicht, was ist in deinem Kopf, sondern was in deinem Herzen? Und was geht in deine Füße und deine Hände, dass du es auch lebst? Und dazu müssen wir dann mal wirklich eine Überwindung in Kauf nehmen. Der Johannes Falken, der Samuel Hafs, haben mal gedichtet, ich habe lieber nasse Füße vom übers Wasser gehen, anstatt aus einem trockenen Boot dem Leben hinterher zu sehen. Ich habe lieber nasse Füße vom übers Wasser gehen und ich nehme es in Kauf, auf manchmal unterzugehen. Ich will nicht nur fühlen, ob der Boden unter den Füßen trägt, sondern auch blind vertrauen, wenn der Verstand mir im Weg steht. Freunde, es ist doch so, wir wollen gerne, dass Jesus in unser Boot kommt, ne? Und Jesus sagt, ich will aber, dass du aufs Wasser kommst. Wir wollen, dass Jesus mit uns lebt, alles mitmacht, was wir so machen. Ne? Das sagen wir, und Herr Jesus, jetzt segne mich dabei. Und Jesus sagt, ich will, dass du alles mitmachst, was ich mache. Dann musst du nicht bitten, dass ich dich segne, weil dann lebst du automatisch in meinem Segen. Ne? Wir wollen gerne, dass Jesus immer bei uns ist, egal wo wir hingehen. Und Jesus sagt, aber ich will, dass du immer bei mir bist, egal wo ich hingehe. Merkst du, das ist ein Unterschied dazwischen. Liebe Freunde, nicht wir beziehen Jesus in unsere Pläne ein, sondern Jesus bezieht uns in seine Pläne ein. Das ist Jesus Nachfolge, Christsein. Und das ist für mich immer wieder eine herausfordernde Frage. Was mache ich denn eigentlich gerade? Ne? Meine Beziehung zu Jesus ist auch nicht immer so straight, es hat auch ganz schöne Wellen. Ne? Da muss ich mich immer mal wieder fragen, folge ich eigentlich Jesus nach oder folgt Jesus gerade mir nach? Ein lieber Kollege, der schrieb mir eine Mail von seiner Lebenssituation. Jesus hatte ihm und seiner Frau was aufs Herz gelegt, was so der nächste Schritt ist. Die haben gefragt, Jesus, was ist denn dran in unserem Leben? Was ist unsere Berufung? Wow, Jesus hat geantwortet. Und da hat er ihm was aufs Herz gelegt. Dann haben sie das auch angefangen umzusetzen. Und die Herausforderung ist bei der Sache gewesen, dass sie mit der Arbeit nicht so viel Geld verdient hatten, als dass es gut durchkam. Dann hatten die drei Kinder. Und du kannst so einem kleinen Kind das Essen nicht abgewöhnen. Jeden Morgen schreit das wieder neu nach Essen. Und der Vermieter wollte Geld und so. Hat er mir eine Mail geschrieben, als wir darüber im Austausch waren, dass halt in dem Monat, wo er mir die Mail geschrieben hatte, die Miete erst an dem Tag auf dem Konto erschienen ist, an dem es überwiesen werden musste. Ne? Da muss erst mal ruhig bleiben, wenn das Konto leer ist. Und dann dachte sich mein Kollege, okay, vielleicht haben wir uns auch verhört. Vielleicht war das alles nur unser Wunsch, was wir wollten. Er hat wieder angefangen, sich in seinem Beruf zu bewerben. Und er hat einen Beruf, wo du als Mann mit Kusshand genommen wirst. Ne? Jeder reißt sich um Männer in diesem Beruf. Und er hat sich beworben und beworben und beworben und hat nur Absagen gekriegt. Und irgendwann sagt Jesus, das ist fies, nach einer Bewerbung schreibe ich und dann hast du gewonnen, nach einer Bewerbung. Und das Interessante war, diesmal wieder zum Vorstellungsgespräch eingeladen und die Chefin, der er dann gegenüber sitzt, die war keine Christin und die hörte sich das alles an, was er sagte, seine Vorstellung, die Ausbildung, die er hatte, alles super. Und dann sagte sie am Ende des Gesprächs einen Satz und der hat ihn dann umgehauen. Wie gesagt, sie ist keine Christin. Die sagte dann, wissen Sie, ich habe nicht den Eindruck, dass das, was Sie hier wollen, Ihre Berufung ist. How to do. Ne? Und dann sagt er, an dem Punkt habe ich so langsam angefangen zu kapieren, was das heißt. Nicht ich muss Jesus in meine Pläne einbeziehen, sondern Jesus will mich in seine Pläne einbeziehen. Weißt du, ich werde heute in dem Predigt jetzt nicht so ganz konkret reden und sagen, du musst das machen und das machen und das machen, sondern ich möchte so ein bisschen allgemein nochmal ein Fundament legen. Jesus will dich in seine Pläne einbeziehen. Und dann hat er mal in der Mail noch geschrieben, Frank, wir gehen jetzt den Weg, den Jesus mit uns gehen will und notfalls würde ich mit meiner Familie ins Armenhaus ziehen, aber wir halten fest an Jesus. Es ist halt so, in unserem Leben passiert es schnell, dass Jesus nebenher läuft, ne? Dass Jesus einer unter vielen ist. Ja, Petrus damals, der ist ausgestiegen vor seinen wahrscheinlich 11 Freunden, die verstört ausgeschaut haben oder an ihm nachgeguckt haben. Der Petrus, der hat sich nasse Füße geholt, der ist rausmarschiert und steht in der Bibel und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Vielleicht haben ja bei den ersten Schritten die 11 Freunde gedacht, boah, jetzt hat schon wieder der Petrus die große Show. Warum haben wir uns nie rangedrängelt und sind gleich mal Jesus entgegengerannt? Jetzt läuft er wieder und wir sitzen im Boot. So kann es manchmal sein, ne? Dass Jesus Leute ruft und du gehst nicht. Und dann siehst du, wie andere gehen und die Erfahrung mit Jesus machen. Mir wurde erzählt von einem Arzt, der hat in Heidelberg im Krankenhaus gearbeitet, sichere Stelle. Du hast deine Karriere so ein bisschen vorgezeichnet, ne? Irgendwann wirst du Oberarzt und verdienst gutes Geld. Und er hat aber Jesus gefragt, Jesus, was ist dein Wille mit mir? Ich möchte den Weg gehen, den du mir zeigst. Und dann bekam er aufs Herz, dass er eine Praxis aufmachen soll. Also raus aus dem sicheren Krankenhaus in eine Praxis. Und die Herausforderung war noch, ich bitte dich, dass du in dieser Praxis für Menschen um Heilung betest. Nun musst du wissen, du kannst so eine Heilung auf Gebet hin, kannst du bei der AOK nicht abrechnen. Dafür gibt es kein Geld, noch. Ich weiß nicht, was sich in unserem Land noch ändert. Und er hatte dann auch im Gebet noch einen Eindruck von einem Haus in Mannheim, wo diese Praxis sein sollte. Und er hat das alles so ein bisschen vorbereitet und irgendwann kam er an den Punkt, wo die letzte Entscheidung zu treffen wäre und da hat er, und ich sage das ich verständlicherweise, kalte Füße gekriegt und hat die ganze Sache abgeblasen. Und sagt, ach, vielleicht doch nee. 2 Jahre später meldet er sich bei einem befreundeten Arzt und sagt, ich brauche ein Gespräch, ich brauche Gebet, ich brauche Seelsorge. Und er erzählt ihm, dass sein ganzes Leben irgendwie aus den Fugen gerät. Seine Ehe gerät aus den Fugen. Er selber merkt an sich depressive Züge. Und dieser befreundete Arzt, der saß in Hamburg und der sagte, du, bei dir in der Nähe ist ein Arzt, der hat es auf dem Herzen für Leute zu beten. Und da hat er ihm die Adresse gegeben und da fährt dieser Mann da aus Heidelberg zu diesem Arzt und das war in Mannheim und als er dort ankommt, war dieser Arzt genau in dem Haus, das Jesus ihm vor 2 Jahren gezeigt hatte. Und dieser Arzt machte jetzt das, was Jesus ihm vor 2 Jahren gesagt hatte. Weißt du, wenn Jesus dir was aufs Herz legt, dann tu es. Dann tu es. Sonst verpasst du diese herrlichen Erfahrungen, die du nur auf dem Wasser machst, nicht im Boot. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es, dass du sagst, jetzt gründen wir einen Schülerbibelkreis und fangen zu dritt an und beten ein Vierteljahr. Oder was anderes. Aber geh raus. Natürlich geht auch Gott den Weg weiter mit dem, der kalte Füße gekriegt hat. Und Gott gibt wieder eine neue Chance. Und der wird auch in seine Berufung reinfinden, weißt du? Aber ich mach dir Mut, geh. Jemand hat mal gesagt, Umstände bestimmen nicht, wer du bist. Umstände offenbaren, wer du bist. Der Arzt hätte damals sagen können, ja, die Umstände waren es, dass ich das nie gemacht habe. Das war alles so unsicher. Aber das stimmt nicht. Sondern die Umstände haben offenbart, wer er ist. Das ist nicht böse gemeint, aber es hat offenbart, dass in ihm noch so viel Furcht drin steckt. Und dass in ihm diese Kühnheit noch fehlt, die eigentlich zu seinem Charakter gehört, was wir heute Morgen besprochen haben. Ne? Umstände bestimmen nie, wer du bist, sondern sie offenbaren, wer du bist. Und das ist nicht schlimm, wenn da was offenbar wird. Das ist super, darum beten wir doch. Jesus, offenbare das, was eigentlich in mir steckt. Und es kann sein, in den nächsten Wochen wirst du viele Situationen erleben, wo du denkst, boah, das bin ich. Und Gott sagt, ja, ist aber nicht schlimm, ich will dich doch gerne verändern. Das gehört dazu, du musst das erkennen. War super, dass der Petrus damals eingesunken ist. Wenn der nicht eingesunken wäre, hätte er vielleicht gedacht, ich Petrus, ich habe es den 11 mal wieder gezeigt, ne? Ich bin der Held. Aber Jesus musste ihm zeigen, hey, du musst nicht auf deine eigene Kraft vertrauen. Und deswegen musste er erstmal untergehen. Dass er lernt, okay, Jesus ist der, auf den muss ich sehen. Alles, was ich an Charakter habe, alles, was ich an Stärke habe, ist doch nur das, was Gott mir gibt und in mich reinlegt. Und deswegen ist Petrus damals erstmal versunken im Wasser. Der konnte nur so lange auf diesem Wasser gehen, wie er Jesus im Blick hatte. Und als er dann die Wellen sah, als er auf die Umstände wieder geschaut hat, ist er abgesoffen. Und ich merke, das ist bei diesem How to Do für mich die größte Herausforderung überhaupt in meinem Leben. Auf Jesus schauen. Jesus im Blick behalten. Bei jeder Situation kommt ein Gespenst, Jesus im Blick behalten. Egal was ist, wenn ich wieder versagt habe und ich denke, es bleibt doch alles beim Halten, nicht mich angucken, Jesus angucken und sagen, Jesus, du hast mir versprochen, dass du deinen Geist gibst, der mich verändert. Jesus, ich halte dich fest. Ich klammer meine Augen an dich. Und das ist für mich meine größte Herausforderung, weil ich so schnell dabei bin, wieder auf mich zu schauen, wieder auf die Umstände zu schauen, auf die anderen zu schauen, wo der Paulus gesagt hat, ne, orientiert euch nicht an dieser Welt, sondern an Jesus, schaut auf ihn. Jemand hat mal gesagt, wenn dir nichts mehr bleibt außer Jesus, wirst du zum ersten Mal feststellen, dass Jesus genügt. Und ich muss dir sagen, ich will nicht an diesen Punkt kommen. Ich will das nicht erst dann feststellen, wenn ich nichts mehr habe. Sondern ich möchte schon jetzt die wichtigen Fragen stellen. Jesus, was ist es, was du in mir verändern willst als nächstes? Jesus, was hindert es gerade, das und das, was wir heute Vormittag besprochen haben? Wie der Petrus so abgesoffen ist, zum Knöchel, zum Knie, zur Hüfte, zum Bauchnabel, zur Brust, zum Hals, keine Ahnung wie weit, hat er geschrien, Herr, hilf mir. 3 Worte. Und Jesus hat seine Hand ausgestreckt und hat ihn rausgezogen. Ein Mann in der Schweiz, der hatte gerade seine Ehe ruiniert, seinen Betrieb vor die Wand gefahren. Sein Haus war leer, sein Konto auch. Das Einzige, was voll war, das war sein Herz, das war voller Verzweiflung. Und in dieser Situation lernte er Jesus kennen. Er hat Christen kennengelernt, die ihm einfach mitgeschleppt haben. Und er hat erfahren von den Christen, Jesus ist der aus jeder Verzweiflung dich rausziehen kann. Und der Mann, nach How to Do, hat es einfach umgesetzt. Sagt, steht in der Bibel drin, also mache ich das. Hat sich einen Stuhl genommen, vor sein Haus gestellt, hat sich draufgesetzt und gesagt, Jesus, ich stehe hier erst wieder auf, wenn du mir gezeigt hast, wie es weitergeht. Abends ist er zu Bett gegangen, nächsten Morgen wieder aufgestanden, auf den Stuhl gesetzt, Jesus, ich stehe hier erst wieder auf, wenn du mir zeigst, wie es weitergeht. Abends zu Bett gegangen, nächsten Morgen aufgestanden, auf den Stuhl gesetzt, Jesus, ich stehe hier erst wieder auf, wenn du mir zeigst, wie es weitergeht. An diesem dritten Tag kommt sein Nachbar und fragt ihn, ob er beim Umzug seiner Tochter helfen könnte, weil die muss ein Klavier transportieren und er hatte noch irgendeinen Transporter von seiner Firma da rumstehen. Und sagt, ja, ich habe ja eh nichts zu tun, können wir machen. Als er fertig ist, sitzt er wieder auf seinem Stuhl, abends geht er zu Bett, nächsten Morgen, vierten Tag, steht er auf und sagt, Jesus, ich stehe erst wieder auf, wenn du mir zeigst, wie es weitergeht. Im Laufe des Tages kommt jemand und sagt, du, dein Nachbar hat mir erzählt, du hast gestern ein Klavier gefahren, ich habe auch eins rumstehen. Und sagt, okay, ich weiß mittlerweile, wie das geht. Kann ich machen. Am fünften Tag steht er morgens wieder auf, setzt sich auf seinen Stuhl und sagt, Jesus, ich stehe hier erst wieder auf, wenn du mir zeigst, wie es weitergeht. Und da kommt jemand zu ihm und sagt, du, ich habe einen Flügel zu Hause stehen und ich müsste den transportieren. Könntest du den fahren? Und an diesem Punkt hat er angefangen nachzudenken und dachte, vielleicht will ja Jesus mir sagen, ich soll ein Transportunternehmen für Flügel und Klaviere aufmachen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die so ein Ding an der falschen Stelle rumstehen haben. Und einige Jahre später, bei seinem Renteneintritt, hat er dann ein gut laufendes Transportunternehmen für Flügel und Klaviere mit mehreren Angestellten verkauft. Ich weiß, so eine Geschichten hören sich immer gut an. Die hören sich gut an, wenn sie zu Ende sind. Ne? Und es ist so schwer, wenn du drinstehst, wie bei meinem Freund, der sich dann lieber beworben hat. Ne? Es ist so schwer, wenn du drinstehst. Was ist zu tun? Dasselbe, was bei Petrus zu tun war. Herr, hilf mir, deine Augen auf Jesus zu richten, an ihn dich festzukrallen, was ich heute Mittag schon mal gesagt habe. Such dir ein christliches Vorbild, deinen Jugendleiter, deine Jugendleiterin und sag, ich brauche deine Hilfe. Und ich sage es nochmal, ihr Jugendleiter, macht nicht nur schöne Programme. Es ist super, wenn ihr tolle Programme macht, aber seid da für eure Jugendlichen, dass ihr mit ihnen Jüngerschaft lebt. Dass er diese Hand ihnen hinstreckt und sagt, ich gehe mit dir. Wenn dir nichts mehr bleibt außer Jesus, wirst du zum ersten Mal feststellen, dass Jesus genügt. Der Schweizer sagte, ich stehe hier erst wieder auf, wenn du mir deinen Weg für mich gezeigt hast. Und das hat Jesus gemacht. Bei Petrus damals hat er ihm rausgeholfen, hat ihm deine Berufung auch gegeben, hat es bei dem Schweizer gemacht und er macht es bei dir genauso. Es gibt mal einen Bibelvers, da steht, dass Gott in uns ein gutes Werk angefangen hat und er wird es auch vollenden. Der hat in dir was Gutes angefangen, der wird es vollenden. Jesus aber streckte sogleich seine Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn, der alles unter Kontrolle hat. Du bist der Herr, der Allmächtige. Du bist der Allgegenwärtige, der Heilige, der Barmherzige. Jetzt könnte ich wieder alles aufzählen, was Gott so an Eigenschaften hat. Und das alles hat er in dich hineingelegt. Damit du nicht vor den Gespenstern in deinem Leben verzweifelst, sondern damit du weißt, was zu tun ist. Wenn es heute nach Hause geht, morgen Sonntag und dann wieder in den Alltag in die Schule. Nämlich entdecken, dass Jesus überall da ist, auch wo du Gespenster siehst. Dass das, was in der Bibel steht, vertrauenswürdig ist. Und dass du nur eins machen musst, deine Augen auf Jesus richten. Ihm im Blick behalten, das heißt Nachfolge. Und dafür wollen wir jetzt gerne beten. Es kommen noch zwei Leute hoch. Und wir wollen miteinander beten, dass was mitgeht. Aus diesem Tag in dein Leben, dass du weißt, was der Punkt ist, wo du sagst, da geht's weiter. Ist der Moritz? Und der Johannes? Super.